Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und heute ist der zweite Advent, da wollen wir heute etwas dazu hören. Ja, zweiter Advent heißt ja Ankunft. Wer kommt denn da an? Der Weihnachtszeit oder dem Weihnachten geht da die Adventszeit voraus. Und Advent heißt Ankunft, heißt Warten. Das ist unser Thema heute, warten. Auf was warten wir nicht alle? Mit Ungeduld. Warten, nach der Statistik warten die meisten Menschen am PC, dass das Ding endlich hochfährt und dass man endlich aktiv werden kann. Und statistisch gesehen wartet jeder Mensch vom Säugling bis zum Erwachsenen 70 Stunden im Jahr im Stau. Das ist auch ein Warten. Warten hindert uns daran, aktiv zu werden. Warten empfindet der Deutsche als unproduktiv, als lästig. Warten ist vertane Zeit. Man kann natürlich auch das Warten versüßen. Beim Orthopäden, 10 Uhr Termin, kommt man 12:30 ran. Und das ist natürlich schlimm. Wartezimmer 2,5 Stunden sitzen. Ich habe schon mal gefragt, kann man ihm einen Wagen mit belegten Brötchen und Kaffee servieren? Nicht? Man könnte sich das doch ein bisschen netter machen und vielleicht Fernsehen schauen oder irgendwie oder gymnastische Übung, irgendwas. Also warten, das gefällt uns überhaupt nicht. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, da war das so, ich bin 41 geboren und da war das so, da war die Bescherung nicht Heiligabend, da war das ersten Weihnachtstag, morgen. Und die ganze Nacht über, mein Bruder und ich, wir konnten gar nicht schlafen. Da haben wir mal heimlich durchs Schlüsselloch geguckt, weil wir gesehen, da ist noch Licht an. Aber meine Eltern haben das Schlüsselloch verklebt, nicht mit so einem Pflaster, konnten nicht sehen. Ach, und was ist uns im Kopf alle rumgespukt, auf was wir uns alle gefreut haben, vielleicht auf eine Dampfmaschine oder vielleicht auch die Eisenbahn endlich oder andere Dinge. Ach, das war... Und dann endlich, ja, dann ist Weihnachten, dann ging die Tür auf und dann der erleuchtete Weihnachtsbaum. Und dann haben wir gesungen und dann lagen da die Geschenke. Ach, das war ja eine Erleichterung. Das Warten hat ein Ende. Es gibt Menschen, die sind Weltmeister im Warten. Als 2014 die Bundeskanzlerin in Moskau war zum Besuch bei Herrn Putin, da musste sie 4 Stunden und 15 Minuten warten. Mr. Putin ist dafür bekannt, dass er seine Gäste warten lässt. Auch der Papst musste 1 Stunde warten. Die Queen allerdings nur 14 Minuten. Also warten ist auch eine Taktik bei Geschäftsleuten. Nicht? Wenn du was willst, nicht? Dann lässt er dich warten. Man sagt, der lässt den schmoren. Nicht? Ah, dann kriegt er schon feuchte Hände, schon nervös. Nicht? Und so. Also da kann der Kunde oder der Lieferant soll weich gekocht werden. Dann kann ich besser Kondition aus ihm herausziehen. Also warten ist solch eine Last. Wer wartet schon gerne? Die Berufstätigen warten, dass sie endlich in Rente kommen. Endlich in Rente. Mein Sohn spricht auch immer davon. Endlich in Rente kommen. Sag ich, Junge, genieß die Zeit, die du jetzt hast. Heute. Die Bibel sagt, heute, so ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also der wichtigste Tag ist nicht morgen oder gestern, der ist heute. Heute freu dich des Lebens, mach diesen heutigen Tag zu einem Festtag. Genieße ihn. Wer weiß, ob du morgen dazu noch kommst. Aber heute, der Tag gehört dir. Also die Adventszeit. Der Weihnachtszeit geht die Adventszeit voraus. In einem Lied heißt es ja, haben wir früher in der Sonntagsschule gesungen, Freude, große Freude leuchtet aus der Nacht. Jesus hat die Freude in die Welt gebracht. Er sah unsere Traurigkeit, unsere Sünde, unser Leid, da hat Freude er gebracht. Freude leuchtet in der Nacht. Also wir müssen uns gedulden. Es gibt eine Kultur des Wartens, die finden wir nur im Christentum. Eines geduldigen Wartens, eines Ausharren. Ausharren ist genau genommen ein andauerndes, geduldiges Warten. Nicht müde werden. Gibt es unendlich viele Beispiele aus der Schrift. Warten ist auch Hoffnung und Warten ist immer auf die Zukunft gerichtet. Da kommt noch was. Ältere sprechen gern immer von dem, was gewesen ist. Nein, als Senioren dürfen wir auch davon sprechen, was noch kommt. Wir dürfen auch noch Pläne machen, auch im Alter. Wollen uns darüber freuen, was noch kommt und was wir noch tun und erleben können, wenn wir einladen können, wenn wir besonders wertschätzen. Also, warten, hoffen. Und wer hofft, der ist grundsätzlich optimistisch. Der ist zuversichtlich. Ist kein Pessimist. Auch jetzt in der Corona-Zeit werden die Menschen besonders geprüft, nicht? Und da liegen oft die Nerven blank. Aber wir müssen uns gedulden. Gedulden und alles von Gott erwarten. Ungeduld haben wir von Natur aus. In der Bibel gibt es zwei Personen, die möchten uns euch heute vorstellen. Die sind ein schönes Beispiel für das Warten. Und zwar lesen wir das in Lukas 2, 25 bis 38. Ich lese mal die Verse vor nach der Elberfelder Übersetzung. Lukas 2, 25. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm und es war ihm vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel und als sie die Eltern des Kindleins Jesus hereinbrachten, um ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen, ein Licht zur Erleuchtung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Panuels aus dem Stamme Aser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt nach ihrer Jungfrauenschaft und sie war eine Witwe von 84 Jahren. Sie wich nicht vom Tempel und diente Tag und Nacht mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herzu, lobte Gott und redete zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Hier lesen wir das Wort zweimal warteten. Also zwei alte Menschen sind da in Jerusalem, die warten. Von vielen Menschen gar nicht beachtet, nicht? Alte Leute werden ja selten, erwecken selten Aufmerksamkeit, nicht? Also die gehen unter in der Menge der vielen Leuten, alt und gebrechlich. Aber es waren zwei Menschen, die beteten, die flehten. Und ich habe mir so gedacht bei der Vorbereitung, jede Gemeinde kann sich glücklich schätzen, wenn sie alte, betende Geschwister haben. Das ist der Motor der Gemeinde. Wir sind oft so auf die Jugend fixiert. Ne? Oh, Gemeinde, viel Jugend. Oh, das ist ja toll, nicht? Die Gemeinde hat Zukunft, nicht? Nein, ihr Lieben. Die Gemeinde hat Zukunft von den betenden Alten, von den Ausharrenden, von den Glaubensgeschwistern, die Glaubenserfahrung gemacht haben. Davon können wir alle zehren. Diese beiden Senioren haben also, wurden übersehen, aber sie beteten. Und ihr Verhalten ist eine gewaltige Predigt, sogar, dass es sogar dem Geist Gottes gefallen hat, diese beiden Menschen zu erwähnen in der Bibel. Diese beiden alten Menschen, wir wissen nichts um ihr Hobby, wir wissen nicht weiter ihre Familienverhältnisse oder sonst irgendwas. Aber diese beiden Betenden und Warten war dem lebendigen Gott wichtig. Interessant auch, wie uns Vers 25 vorgestellt wird. Also das muss man sich mal zergehen lassen. Da heißt es, da war ein Mensch in Jerusalem, Simeon. Er war ein Mensch. Ja, was macht die ihnen aus? Beruf, Hobby, verheiratet, Kinder, Enkelkinder, nicht? Sonstige Dinge. Es findet keine Erwähnung. Es war ein Mensch in Jerusalem mit Namen Simeon. Und von dem heißt es, er war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israel. Diese drei Eigenschaften, das ist Gott wichtig. Gott ist nicht wichtig, was du hast, dein Haben, das dein Sein ist ihm wichtig. Er war in Jerusalem, dieser Simeon. Und Gott schaute auf ihn, die Menschen haben ihn übersehen, aber Gott hat ihn angesehen. Er war ein Betender und Wartender. Das heißt, sein ganzes Leben fokussierte sich auf den lebendigen Gott. Alles andere war für ihn störend, wenn ich das so richtig interpretiere. Der Heilige Geist war auf ihm. Er war so sehr mit den Gedanken und den Zielen Gottes beschäftigt, dass der Heilige Geist zu ihm reden konnte. Nur das interessierte ihn. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was interessiert uns eigentlich? Was interessiert dich? Worauf ist dein innerer Fokus gerichtet? Was ist dir wertvoll? Sind die Ziele Gottes und das, was Jesus möchte, ist dir das wichtig? Unterordnest du alles andere, dass die Dinge Gottes und Jesu dir wichtig sind? Von ihm heißt es, er wartete und der Wartende ist immer der Glaubende und der Glaubende ist der Treue und der anhaltend Treue ist der treue Knecht, auf den Gott schaut. Er war gerecht, heißt es, gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Ja, auf was warten wir? Also wenn ich mir so unsere Zeit so anschaue und auch das, was aus dem Fernsehen kommt, von der Politik und so, da muss ich sagen, wir betrachten uns in der Bibelstunde gerade auf Lukas 21, 25, nicht? Da heißt es, ich lese das mal hier vor, was die Zeichen der Endzeit sind. Auf Erden wird Angst der Nationen in Ratlosigkeit beim brausenden und wogenden Meer, also das Völkermeer, ist damit gemeint. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen sehen in der Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf, denn eure Erlösung naht. Und wir erleben in unseren Tagen die Ratlosigkeit. Was Montag in der Politik gesagt wird, stimmt schon Freitag gar nicht mehr. Nicht? Die Impfung soll 6 Monate halten, aber die hält nur 3, höchstens 4 Monate und dann flacht sie ab. Nicht? Also man weiß überhaupt nichts. Dann kommt schon wieder eine Mutation. Die Menschen werden ratlos. Statt sie dahin geben, zu dem aufrufen, der Rat geben kann, zu Gott. Nein. Alles ist nur auf das Irdische, auf das jetzt fokussiert. Simeon heißt übersetzt der Erhörte. Der Geist Gottes ist mit ihm und ist ihm wichtig und lenkt seine Gedanken auf das, was kommt. Dieser Simeon ist für mich ein Beispiel, dass er, da ist einer, der lebt nur mit Gott. Wir hatten mal in Bonzingen-Gelsenkirchen-Buhr einen Besuch aus England. Ein englischer Bruder war da und war schon, glaube ich, 84, ein großer, schlanker Mann und war mit einem Fahrer gekommen und der sollte mal anschließend aus dem Flughafen fahren, wieder zurück nach England und dann wollte er den Koffer packen, wieder nach China und so weiter. Und ich habe gedacht, der ist ja 84. Und dann haben wir uns in der Küche eine kleine Speise zubereitet und dann, aber der Mann, der wollte gar nicht essen. Der hat nur von Jesus gesprochen und von den Galater und von Paulus und das. Da habe ich gesagt, du musst essen. Ja. Und Der war so erfüllt vom Evangelium, von Jesus, von den Heilsplänen Gottes und was sich alles erfüllt hat und was noch kommt. Und ach, der, das Essen war ihm völlig unwichtig. So erfüllt war. Und als er dann wegging, da muss ich sagen, da ich selber, ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, da war ich doch sehr erstaunt. Ich war wirklich innerlich gerührt über diesen Mann, der so erfüllt war, der so eine Liebe zu Jesus hatte, der so eine strahlende Liebe zu Jesus hatte. Da habe ich gesagt, Mensch, da kannst du dir eine große Scheibe von abschneiden, lieber Hans-Jürgen, ja. Ich duze mich ja, ne? Also, das ist doch Wahnsinn. Also, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. 84 Jahre und dann ab nach China, um dort Geschwister zu besuchen, ja. Von Henoch ist ja interessanterweise 1. Mose 25. Da ist auch solch ein Name. Henoch lebte mit Gott. Und zwei Verse weiter heißt es, und Gott lebte mit Henoch. Oder je nach Übersetzung, Henoch lebte mit Gott. Also jetzt wird zweimal erwähnt, dass Henoch mit Gott lebte. Das unterstreicht, dass Gott für ihn das Allerwichtigste war. Er lebte nur in dieser Sphäre. So war es auch bei Simeon. Und bei Menschen, die sich ganz auf Gott fokussiert haben, die schauen im Alten Testament nach. Was steht denn da über den Messias? Und was da steht, das ganze Alte Testament ist durchdrungen von der Botschaft des Messias, von dem, der da kommt im Namen des Herrn. Ich habe mir so ein paar Verse mal aufgeschrieben. Zum Beispiel Psalm 24, Vers 6 und 7. Davon stammt ja dieses Lied, mach hoch die Tür. Da fragt der David in dem Psalm, wer hat ein aufrichtiges und sauberes und ehrliches Herz? Ein reines Herz. Wer hat ein Herz? Doch nur einer, der Messias. Und dann wird ihm das klar, dann heißt es einige Verse weiter, erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Dann nochmal, erhebt ihr Tore, eure Häupter und erhebt ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Also man merkt bei David so diesen Überschwang, nicht? Der König der Herrlichkeit, die Tore sollen noch höher werden, noch höher und damit der König einzieht. Aber der König kommt so ganz anders. Kommt er nicht auf einem Schimmel dahergeritten mit blandgeputzten Helm und Schwert und prächtiger Uniform? Nein. Jesaja 60 hat er vielleicht gelesen, da steht auf, stehe auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen, über das Volk Israel. Der Messias naht, die Erlösung naht. Sie ist ganz nah. Näher als wir denken. Jesaja 52 dann. Was sagt der Bote? Wie lieblich sind auf die Berge die Füße dessen, der frohe Botschaft verkündigt, der Heil verkündigt, der nur zu den Nationen spricht, zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Frohe Botschaft. Der Retter naht. Der Messias kommt. Jesaja 11. Und es wird ein Spross hervorgehen aus dem Stamme Isai und ein Zweig aus den Wurzeln wird Frucht bringen. Da ist dieser abgestorbene Stamm, das ist Israel, von Gott abgewichen, aber da kommt ein Spross heraus. Der Sohn Davids, der auch der Herr Davids ist. Ein Spross. Ein Spross ist ganz neu, ganz sauber. Das ist der Herr Jesus mit gemeint. Gibt noch viele andere Bibelstellen. Lassen wir es dabei. Simeon wartete auf den Trost Israels. Im Warten geschieht etwas mit uns. Wir reifen. Wir können nicht mehr aktiv sein. Wenn du wartest im Wartezimmer, dann kannst du nichts tun. Alle Aktivität ist dir genommen. Du kannst dich gedanklich beschäftigen, ja, ja, aber körperliche Aktivität kannst du nicht machen. Und das müssen wir lernen. Warten. Wenn ich krank bin, dauert das seine Zeit. Ein Schnupfen dauert 7 Tage, mit Tabletten eine Woche. Es dauert seine Zeit. Warten gefällt uns überhaupt nicht. Aber so ist das. Die Alten sind darin geübt. Sie können warten. Und wir Jüngeren müssen es lernen. Die Stillen im Lande beten und warten und warten und beten und warten auf den Befreier, auf den Tröster, auf den Trost Israels, auf den, der da kommt im Namen des Herrn. Das ist ein lohnendes Warten. Manchmal warten wir beim Arzt und wissen schon ganz genau, wie das Gespräch abläuft, nicht? Ja, ja, also so und so, nicht? Aber hier warten die Alten auf etwas ganz Neues, etwas, was atemberaubend ist. Und hier der Heilige Geist hat ihm eine Zusage gemacht, dem Simeon, der alt und betagt ist: Du wirst nicht eher sterben, bis du den Trost Israels gesehen hast. Und dann, da er mit Gott lebte, wie Henoch, er hatte nichts anderes. Er hatte nur das Wort Gottes, die alten testamentlichen Schriften. Darin forschte er Tag und Nacht mit Beten und Fasten. Als dann der Heilige Geist ihn in den Tempel führt, ja, was sieht er denn da im Tempel? Nichts Besonderes. Leute, die kommen da im Tempel, betreten dann 2 Leute mit einem Kind auf dem Arm, arm gekleidet, und bringen nach der Reinigung, nach dem mosaischen Gesetz, die Frau ist nach dem Geburt des Kindes, wenn es ein Sohn ist, 40 Tage unrein, dann muss sie also dann 2 Turteltauben, wenn sie arme Leute sind, 2 Turteltauben opfern und kommen also herein in den Tempel, und der Simeon wird durch den Heiligen Geist dahin geführt. Ja, da waren noch mehr Leute. Fällt gar nicht auf. Warum gerade sie? Dieser Mensch, da er mit Gott lebte, sieht mehr. Menschen, die mit Gott leben, sehen mehr mit dem Herzen. Und der Heilige Geist zeigt es ihm. Da kommt der Tröster, der Befreier, der Heiland der Welt. Und dann tritt er hinzu, nimmt das Kind auf seine Arme. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Das ist atemberaubend. Da ist einer, ein alter Mann, der mit Gott lebt, der betritt den Tempel und nimmt Jesus, das Kind, auf den Arm. Er nimmt Gott auf dem Arm. Er, der Staubgeborene, nimmt den Höchsten auf den Arm. Er spürt förmlich den Pulsschlag des Kindes, den Atem. Einen Augenblick hat er Gott auf den Arm, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden, der alles gemacht hat, in dem allein Leben ist und Unvergänglichkeit. Nach außen hin nicht sichtbar. Das ist ein Kind, ein Säugling, wie viele. Aber er hat einen Augenblick, vielleicht auf seinen rauen alten Händen, einen Augenblick, gewaltig, was Gott ihm da schenkt. Jesus, der Erlöser, der Retter. Und dann sagt er: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Was hat er denn gesehen? Ein Säugling. Wir Menschen sind doch ganz anders programmiert. Für uns, wir müssen immer was Prächtiges sehen, was Ausgefallenes, eine tolle Predigt und alles immer, was toll sein muss. Nein. Gott zeigt sich in einem Säugling hilflos. Gott wird Mensch. Gott interveniert, habe ich jetzt gelesen in dem neuen Buch Jesus. Gott interveniert in diese verlorene Welt. Ein Menschen. Gott wird Mensch. Gott kommt durch die Hintertür zu uns. Nicht durch die Vordertür. Nicht durch Prachtgestalt. Gott wird Mensch. Er liebt seine Menschen, er gibt seine Schöpfung nicht auf. Er leidet und stirbt für die Menschen, nimmt ihre Schuld und sühnt sie. Das ist das große Geheimnis. Dann sagt er weiter, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung für die Nation und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter, also Maria und Josef, wunderten sich über das, was er da sagte. Sie verstanden das nicht. Und Simon segnete sie, die Eltern, zu Maria, seiner Mutter. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Dem Kreuz wird auch heute noch widersprochen, massiv widersprochen. Christliche Werte werden auch heute noch massiv mit den Füßen getreten. Auch die neue Regierung, was die alles planen, nicht? In puncto Abtreibung und, nicht? Sie wollen nicht, dass dieser über ihn herrscht, nicht? Das will man nicht. Ein Zeichen, dem widersprochen wird. Dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen, damit die Herzen vieler offenbar werden. Ja, die Herzen eines Judas wurde auch offenbar und die Verleugnung des Petrus wurde auch offenbar und das Versagen der Jünger wurde auch offenbar. Die Herzen werden offenbar, aber sind nicht verloren. Jesus sagt ja dann zu Petrus, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen, das heißt, die Gläubigen zu schütteln. Das erleben wir auch jetzt in der Pandemie. Die Gläubigen werden geschüttelt. Es gibt Gemeinden, die sind entzweit. Manche Gemeinden treffen sich nicht mehr. Da ist Streit und Neid und Missgunst und was nicht alle. Erschüttelt. Wir werden durchgeschüttelt. Da müssen wir uns festhalten. An wen halten wir uns fest? An Jesus festhalten. Und dann pochen wir nicht auf unser Recht. Das gibt's gar nicht. Wir sind demütig, demütigen uns unter der Liebe Gottes. Dann gehen wir auch den unteren Weg und wollen nicht Recht haben. Und dann sagt er noch etwas zu Maria, aber auch deine Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegung vieler offenbar werde. Das heißt, Maria wird es nicht erspart bleiben, dass dieser ihr Sohn, Gottes Sohn, gekreuzigt wird, außerhalb Jerusalems an diesem Schandmal genagelt wird, dass er stirbt, grausam von den Kriegsknechten verstümmelt und geschlagen, mit geschwollenem Gesicht. Albrecht Dürer hat mal ein Bild gezeichnet, das hatte ich früher in der biblischen Geschichte in meiner Kindheit, nicht? Das war nur das Gesicht Jesu mit der Dornenkrone, das ganze Gesicht war richtig zugeschwollen, nicht? Blut überlaufen, nicht? So sah Jesus aus. Das war der Ertragen, der Retter und Befreier. Simeons Glaube wird erfüllt, findet Erfüllung. Und nun ist er auch bereit zu gehen. Seine Zeit ist um. Herr, nun entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort. Wunderbar. Er durfte erleben, geisterfüllt, dass dieses Kind gekommen ist. Dieser Befreier, dieser Ritter, von dem es dann in Jesaja heißt, nicht? Er ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Frieden. Er hat vier Titel, dieser Befreier, dieser König, dieser Erlöser, nicht? Er ist König, Priester und Prophet. Ihr Lieben, das ist mit Jesus gekommen, Heil und Frieden. Aber noch mehr ist mit Jesus gekommen. Das geht oft so bei uns unter. Mit Jesus beginnt ein neues Zeitalter nach Christus. Und mit dem Kommen Jesu Christi hat sich auch die Welt verändert. Man spricht immer von dem finsteren Mittelalter. Das ist eine Fehldeutung. Das Mittelalter war nicht finster. Das Mittelalter war eine gewaltige, große Aufbruch war das. Auch wenn da Pest und Cholera war und 30-jähriger Krieg, aber es war ein großer Aufbruch. 1000 Jahre nachdem Daniel gestorben ist, kommt ein anderer Daniel, der Sohn David. So kommt dein Sohn David, der Herr Jesus, auf diese Erde. Gott kommt in diese Welt und gibt sich dieser Welt hin. Das ist die Botschaft. Gott offenbart sich nicht als zorniger Richter, sondern als Heiland der Welt. Gott ist Liebe, sagt 1. Johannes, nicht? Das ganze 1. Johannesbrief ist durchdrungen von der Liebe. Gott ist Liebe und keine Finsternis ist in ihm. Und wer an Gott glaubt und an Jesus glaubt, der ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Das ist die Botschaft. Das ist eine gute Botschaft. Und das ist mit dem Kommen Jesu passiert. Und damit will ich schließen. Offenbarung 1, Vers 7, zweiter Advent. Da heißt es, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben und wehklagen werden alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der da kommt und der da ist. Amen.